Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Don't think twice about killing someone's wife. Because you won't even know what's wrong in the first place. Maybe you'll end up like me. A hobo with a shotgun.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 314 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Hobo without a Shotgun, Daniel Gramsch.
Hallihallo.
Hallo.
Hi, hi.
Du fühlst dich wahrscheinlich nicht wiedererkannt.
Nee, nicht wirklich. Nee. Nicht wirklich. Wobei, ich meine, wenn es schon einen Vergleich gibt, dann bin ich mit dem Hobo irgendwie ein bisschen fröhlicher drauf, als wenn du gesagt hast, Drake oder sowas. Dann wäre ich sauer gewesen.
Okay.
Nee. Also ich meine, so viel können wir, glaube ich, schon mal von vorne weg sagen. Rutger Hauer ist dann doch noch das Beste an dem Film.
Ja. Wir werden ein bisschen über Rutger Hauer zu reden haben und über Anthony Perkins in Psycho 4, denn auch für ihn ist es eine Abschiedsvorstellung. Also für Rutger Hauer war es jetzt mitnicht eine Abschiedsvorstellung. Er hat nach Hobo with a Shotgun noch ein Dutzend weiterer Filme gemacht. Aber für Anthony Perkins eben die letzte Rolle. Und für Rutger Hauer insofern ein Abschied, als dass wir eben Abschied nehmen heute von ihm und einfach auch nochmal so ein bisschen seine Filmografie rekapitulieren und mal so ein bisschen berichten, was uns da noch so auf dem Herzen liegt und unter den Nägeln brennt und wie auch immer. Ja, Hobo with a Shotgun und Psycho 4. Ich bin sehr auf unser Filmgespräch, auf unsere Filmgespräche plural gespannt.
Ja.
Vor allem, weil ich da immer so im Hinterkopf habe, viele Menschen mögen, glaube ich, Hobo with a Shotgun sehr gerne. Oder
so
behaupten dies zumindest. So. Oder haben dies vor 7-8 Jahren gesehen und gesagt, ja, der ist super.
So, genau, so den Eindruck kann man haben, wenn man sich versucht, irgendwie im Netz ein bisschen vorzubilden. Und sagen wir mal, also die einschlägigen Seiten, wie weiß ich, Schnittberichte oder so eine Sachen halt mal kurz durchforstet, dann genau, scheint das ja voll der Mega-Knaller zu sein, auf den die Welt nur so gewartet hat.
Ja, da sitzen die wahren Cineasten.
Ja. Sowieso. So.
Rutger Hauer.
Mhm.
Von uns gegangen am 19. Juli. Erfahren davon haben wir erst am vergangenen Mittwoch, möchte ich behaupten. Also 5-6 Tage später. Circa 2-3 Stunden vor unserer Aufnahme. Und haben uns dann eben auch direkt dazu veranlasst gefühlt, über einen Rutger Hauer Film zu sprechen. Eben den Hobo. Und haben dafür einige andere Filmtitel verworfen.
Ja.
Leider. Wie geht's dir? Also wenn du so an Rutger Hauer denkst, sind so die ersten Assoziationen?
Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wann man mir die Frage stellt. Ich glaube, also mittlerweile meine erste Assoziation ist, glaube ich, immer Roy Batty.
Ja.
Aber grundsätzlich, ich meine, ich habe eine Roy Batty Puppe in meinem Schrank zu stehen. Also das ist, wenn ich mich umdrehe, sehe ich Rutger Hauer quasi. Ja. Das ist halt irgendwie, das ist halt für mich die Rolle, in der ich ihn eigentlich am liebsten sehe und die, glaube ich, für mich persönlich prägend ist.
Ja.
Bevor ich Blade Runner gesehen habe oder auch einfach so aufgesogen habe in meinem Kader der Lieblingsfilme, wäre, glaube ich, meine erste Assoziation Hitcher gewesen. Mhm. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Und das wäre dann vermutlich keine so positive Referenz gewesen, weil als ich den damals gesehen hatte, als er irgendwie, glaube ich, auf RTL oder sowas lief, war ich halt noch relativ jung und ich empfand den als unglaublich hart. Und Rutger Hauer eben als, also wirklich unangenehm oder einfach sehr, sehr, sehr bedrohlich, düster, nicht so positiv besetzt. Es gab eine Phase, glaube ich, da habe ich sehr, sehr gerne an ihn gedacht in seinem Mini-Auftritt in Knockin' on Heaven's Door.
Ah, ja.
Der alleine diese kurze Szene macht den Film wert, mal nochmal gesehen zu werden, weil er es, obwohl er nur einmal kurz durchs Bild läuft und ist die aber sehr, sehr ergreifend tatsächlich und sehr, 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 sehr großartig. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich persönlich mit ihm am meisten verbinde, dass er ein Schauspieler war, der eben, egal wo er auftritt, und ich glaube, beim Hobo wird uns das ähnlich gehen, egal wo er auftritt, egal was er macht, egal wie groß seine Figur ist, er bringt eine authentische Schauspielkunst mit. Ich glaube, ihm war das immer ziemlich egal, also wie prestigereich ein Film ist. Ich glaube, er selber hat immer das Beste gegeben, was er konnte. Ja, das ist glaube ich, das, was ich an ihm am meisten vermissen werde, dass er eben zwischen wirklich hochklassigen Filmen und echten B-Movie-Gerützen wechseln konnte. Aber seine eigene Integrität halt nicht verloren hat dabei.
Also, er fällt, glaube ich, schon so als Schauspieler in die Kategorie guter Handwerker oder einfach jemand auch, der eben für Schauspiel als Lebenserwerb zum Lebensunterhalt lebt und eben nicht der große Star ist, der sich selber aufspart für einen großen Film alle zwei Jahre. Und das fand ich eben auch bemerkenswert und trotzdem eben jemand ist, der niemals in so in diese Lethargie verfällt, wie es jetzt irgendwie anderen Menschen vielleicht auch widerfährt, die früher mal einen größeren Star-Ruhm hatten und jetzt eben, weiß nicht, Wesley Snipes sind oder Steven Seagal oder Nicolas Cage jetzt auch zuletzt, hat sich gerade so karrieretechnisch ein bisschen erholt und man denkt, die machen eben nur noch so Filme für die zweite Reihe und für die unteren Videothekenregale und geben sich gar nicht mehr richtige Mühe. Die laufen einfach nur so gelangweilt dadurch, schlafwanderisch. Und Rutger Hauer, ja, wie du schon sagst, immer volle Leistung. Und das fand ich eben auch bemerkenswert bis zuletzt. Also da ist auch überhaupt kein qualitativer Abfall zu merken, irgendwie eine Abwärtstendenz, zumindest nach meinem Dafürhalten. Wir haben ja oft über ihn geredet, du hast Blade Runner erwähnt, du hast Hitcher erwähnt, über Sin City hatten wir schon gesprochen. Flesh and Blood. Er ist immer gut in allem darin, völlig unterschiedliche Filme, von unterschiedlichen Filmemachern, aber allein so was so seine Energie und seine Ausstrahlung betrifft, sehe ich keinen nennenswerten Unterschied zwischen jetzt seinem Auftritt in Türkische Früchte, seinem Spielfilmdebüt da unter Paul Verhoeven, den ich auch sehr liebe, bis jetzt irgendwie darin, wo ich ihn zuletzt gesehen habe, vor ein paar Wochen erst in Valerian, dem neuen Luc Besson-Film, wo er eben nur eine Mini-Rolle hat, aber eben auch mit wirklich großer Strahlkraft, möchte ich mal sagen, hier in meinem Fall leider nur den Bildschirm füllt, denn ich habe den Film zu Hause gesehen, nicht im Kino. Und so ist es ganz, ganz toll zu sehen. Also Rutger Hauer hat mich auch nie enttäuscht. Und ja, die Filme, in denen er manchmal mitspielt, enttäuschten mich doch zuweilen. Aber er selber, nee.
Ach Gott, ich erinnere mich auch immer wieder voller Schrecken an diese Phase in seinem Schaffen, in dem man einfach, wo ich immer das Gefühl hatte, ihm wurde vertraglich zugesichert, dass er sich seinen Schnauzbart nicht abrasieren muss. Also siehe zum Beispiel Buffy. Ja. Den Kinofilm, die Kinofilmfassung oder der Versuch, das irgendwie das Thema zu etablieren, und er halt den Obervampir gibt. Und dabei, ja, er sieht einfach nicht besonders gut aus, muss man mal ganz ehrlich so in den Raum stellen. Was aber nichts daran ändert, dass er aber eben trotzdem der Figur eben aber alles gibt, was eben diese Figur auch braucht. Also das Verführerische, das Mysteriöse, das Böse und all das. Obwohl der Film eben doch sehr, sehr schnell ins sehr, sehr Klamottige abdriftet, spätestens wenn Paul Reuben seine 20 Minuten Sterbeszene hat und so. Ja. Aber wie gesagt, er selber, ich habe keine Ahnung, wie er das tatsächlich geschafft hat, so in sich da zu ruhen. Und eben auch solchen Filmen so ein Qualitätsmerkmal halt mitzugeben.
Ich denke auch.
Ich meine, wenn man das, es war so quasi im direkten Vergleich, weil, also was zum Beispiel Donald Sutherland macht im gleichen Film, kann halt nur mit Paycheck erklärt werden. Mhm. Ja, und Sutherland ist auch ein ziemlich großartiger Schauspieler, so ist er nicht. Aber bei dem zum Beispiel merkt man sehr deutlich, wenn er eigentlich keinen richtigen Bock hat.
Ich glaube, auch Michael Caine ging es eine Zeit lang so, um mal einen anderen Schauspieler aus der Generation zu nehmen, der so ein bisschen auch von Christopher Nolan aus der B-Liga rausgezerrt wurde. Aber warte mal hier, Cider House Rules, ja auch schon Oscar-Nominierung vor ein paar Jahre zuvor gehabt hatte. Aber schon auch ein bisschen drohte, so ins Abseits zu geraten, also die Aufmerksamkeit zu verlieren. Aber der hat eben auch ein paar Sachen gemacht. Also Caine, von denen ich sagte, ja, okay, da merkt man eben, da steckt sein Herzblut nicht drin. Er ist hier, um eben mit dem Scheck nach Hause zu gehen, als Lohn für seine Arbeit. Aber nee, Rutger Hauer eben nicht. Auch hier nicht, also in Hobo. Ja. Und ich wünsche, wir konnten über einen anderen Film reden. Über Eureka von Nicholas Roeg, der super ist. Osterman Weekend hat man kurz in Betracht gezogen von Peckinpah. Ist kein guter Peckinpah, aber ist besser als Hobo with a Shotgun.
Ja, also tatsächlich.
Ich hatte kürzlich Blind Fury gesehen, also Blinde Wut. Den fand ich auch sehr unterhaltsam. Und das ist auch kein guter Film, aber Rutger ist so gut. Ich sage Rutger, Mr. Hauer.
Min Hauer, genau. Mhm. Ja, ich meine, ganz ehrlich, Asche auf mein Haupt. Ich hatte, da ich den Hobo ja noch nicht gesehen hatte, hatte ich natürlich keine Ahnung. Ich hatte eher gedacht, halt im Grindhouse Fahrwasser. Ja. Also deutlich, weil der ja im Prinzip genauso wie mit Chatty halt basiert auf einem Fake-Trailer aus den Grindhouse-Filmen von Tarantino und Rodriguez. Zumindest halt ein Fake-Trailer, der eben von Jason Eisner, also dem Regisseur, bei einem Wettbewerb eingereicht wurde und in Kanada zumindest gezeigt wurde, ja. Also hatte ich natürlich angenommen, okay, das mag ja vielleicht tatsächlich ganz lustig sein. Und wie gesagt, das bisschen, was man halt rausfindet über den Film an Fanstimmen, ist ja durchweg sehr positiv. Also von daher war mir nicht bewusst, dass der Film eben doch ganz schöne Gülle ist. Mir fällt nichts anderes dazu ein, ja, sorry.
Ja, was offenbar auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften entschieden hat und den Film 2014 aus der Öffentlichkeit gezogen hat. Also der ist bundesweit beschlagnahmt. Wobei eben Hobo with a Shotgun auch so ein Fall ist, wie wir es jetzt zuletzt gesehen haben bei Battle Royale, also ein Film neueren Jahrgangs, der jetzt relativ unerwartet plötzlich vom Markt genommen wurde. Ich kann mir gut vorstellen, dass der in ein, zwei Jahren einfach wieder auftaucht. Mm. Das dann heißt so, ja, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Wie es grundsätzlich eben immer fragwürdig ist, einen Film vor allem im digitalen Zeitalter halt verfügbar zu machen über Jahre, nur um dann zu sagen, ach nee, da ist ja doch ganz schön böse, weg damit.
Ja. Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen an der Zeit vorbei. Mhm.
Aber gut, er ist beschlagnahmt, das sei mit hier irgendwie der Vollständigkeit halber gesagt. Den Rest hast du schon sehr, sehr schön erläutert im Fake-Trailer von Jason Eisner, der eben in kanadischen Screenings von Grindhouse zu sehen war. Spielt ein anderer Darsteller die Hauptrolle, der hat hier ein kleines Cameo. Ansonsten, ja, wie ähnlich wie Machete haben wir hier eine eher, eine Handlung, die so notdürftig Splatter-Szenen oder exploitative Szenen zusammenhält. Und ich wundere mich ein bisschen darüber, dass bei der UFDB hier ein User namens Doku-Troll ganze drei Absätze darauf verwendet, die Handlung zu beschreiben. Ich gucke mal, ob ich das ein bisschen abkürzen kann. Er oder sie schreibt, ein Güterzug rollt in die Station. Der letzte Halt, ein Landstreicher, gespielt von Rutger Hauer, steigt aus dem Waggon, bereit für einen neuen Start in einer neuen Stadt. Aber stattdessen findet er die Hölle auf Erden vor. Hopetown heißt der Ort, wo Kriminelle das Sagen haben und Gangsterboss Drake mit seinen sadistischen Söhnen Slick und Ivan die Straßen regiert. Inmitten in diesem Chaos läuft der namenlose Landstreicher in einem Schaufenster. Ach, jetzt geht die Rasenmähergeschichte los. Na, auf jeden Fall kommt er früher oder später zu einer Schrotflinte, die über dem Rasenmäher hängt, und er kapiert schnell, der einzige Weg, die Dinge in dieser Stadt zu ändern, geht nur über diese Schrotflinte in seiner Hand und zwei Patronen in der Kammer. Da, 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 da. So, das ist der Film. Ich habe keine besonders bemerkenswerte Historie damit. Ich habe ihn eben gesehen, ziemlich kurz nach Erscheinen, mir die US Blu-ray bestellt damals. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland eine reguläre Auswertung hatte.
Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, mich erinnern zu können, ihn auch im Regal bei Mediamarkt gesehen zu haben irgendwann mal.
Auf jeden Fall. Also er stand rum später. Da hast du recht. Ich korrigiere mich hiermit. Aber ich wollte ihn eben ganz früh besitzen, und wir befinden uns so im auslegenden Zeitalter noch physischer Medien. Mhm. Also ich habe mir den Film bestellt und ich irgendwo gestreamt. Ja, und ich hatte ehrlich gesagt so, ich möchte nicht sagen positive Erinnerungen daran, aber ziemlich neutrale Erinnerungen, so von wegen gesehen und mich gut unterhalten gefühlt. Und als wir jetzt letzte Woche über Filme sprachen für diese Woche, über einen Film, mit dem wir Rutger Hauer die letzte Ehre erweisen, dachte ich, ja, den kann man bestimmt mal wieder angucken. Mhm. So ununterhaltsam ist er nicht. Und als dann noch irgendwie so ein bisschen Facebook- und Twitter-seitig so einiger Zuspruch kam, so von wegen, ach cool, ihr macht den Film, schön, ja, den habe ich lange nicht gesehen, muss ich auch mal wieder gucken. Endlich Hobo Rules. Dachte ich, ja, mit bestimmten Spaß.
Es wurde nicht.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Wie schlimm ist er, Daniel? Also wir führen nicht Buch über hier die schlechtesten Beiträge zum Podcast, aber wir haben schon so gemutmaßt, führt das irgendwie die Top Ten?
Ja, also die
Worst of Top Ten schaffen?
Also aus meiner Sicht wird das schon da reinschaffen. Ich weiß nicht, ob er den anführen wird tatsächlich, aber er ist schon echt schlecht. Und
ja.
Ich komme noch nicht so ganz drauf, warum er eigentlich so schlecht ist. Also vielleicht erstmal das Positive. Also wir haben es ja schon versucht gerade anzudeuten. Rutger Hauer gibt sich halt wirklich, wirklich Mühe, der Figur eine Tiefe zu geben, eine emotionale Breite, die der Film eigentlich so überhaupt nicht zur Verfügung stellt. Er ist gut, ich sehe ihn gerne. Er hat ein paar wirklich ganz, ganz, ganz hübsche Szenen und er spielt sich halt auch echt ein Wolf, ne? Also es ist es wirkt schon so, als hätte er sich eben mit dieser Rolle auch in irgendeiner Form versucht zu identifizieren oder zumindest wirklich ernsthaft zu beschäftigen. Und das steht dem Film tatsächlich ganz gut an. Dass jetzt, sagen wir mal, alle anderen Schauspieler in dem Film, sagen wir mal, mit Ausnahme vom Oberbösewicht, der irgendwie in hier Lex the Dark Zone oder sowas mitgespielt hat.
Stimmt, ja, ach der, ja.
Sind alle anderen, also nicht so, also es gibt noch ein oder zwei Leute, die halt zumindest so was Ähnliches wie eine IMDb-Eintrag haben, aber die Qualität dieser Darstellungen hat immer so ein bisschen was von Beer-Commercial, ehrlicherweise. Also es funktioniert eben einfach nicht besonders gut. Also vor allem wird das halt bewusst, wenn man das eben vergleicht mit Hauers Schauspielleistung in diesem Film. Aber der Film selber ist eben hat halt echte starke Probleme. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe mir vorneweg nochmal den Fake-Trailer angeguckt und ich kann verstehen, warum der eben diesen Wettbewerb da gewonnen hat, weil der ist eigentlich schon ganz hübsch gemacht, aber er ist halt ein One-Trick-Pony. Das heißt also mit anderen Worten, der hat eigentlich einen Witz und den reitet er innerhalb von anderthalb Minuten schon zu Tode.
Ja.
Daraus dann tatsächlich einen ganzen Film zu machen, ist nicht so günstig, weil stellt er halt sehr schnell fest, dass halt die besten oder die besten Ideen, die besten Sprüche, die Sachen, die halt in irgendeiner Form vielleicht Spaß machen könnten, allesamt aus dem Trailer stammen und irgendwann in dem Film auftauchen, aber da dann eben keinen Sinn mehr ergeben. Sie so aus dem auf einmal in einen Zusammenhang gesetzt, den der Trailer eben so nicht hat. Bringen sie relativ wenig Punkte und wirken auch nicht cool, ganz im Gegenteil, es wirkt halt alles so ein bisschen, ich meine, stellt sich halt die Frage, ob der Trailer cool wirkt, ich finde eigentlich nicht. Ist halt eine Ansammlung von Widerlichkeiten und ja. Damit funktioniert es als Parodie von Exploitation-Filmen, naja, so halbwegs. Aber wenn der ganze Film so aussieht und eben keine, und ich glaube, das ist ein größtes Problem für mich, eben keine ironische Brechung hat und eigentlich sich eben mit Ausnahme von der durchaus sehr hübschen Anfangsszene mit dem Hobo in dem Güterzug, eigentlich sich überhaupt nicht, auch nicht ästhetisch, trotz dieser Technicolor-Geschichte, irgendwie an diesen Film orientiert, die er vermeintlich parodieren möchte oder auf die er sich beziehen möchte, dann habe ich ehrlicherweise ein ähnliches Problem wie bei den Grindhouse-Filmen von Tarantino und, naja, sagen wir mal, deutlich weniger bei Rodriguez, weil ich glaube, der hat jetzt sein Medium besser verstanden. Aber ich habe halt das Problem, dass ich das Gefühl habe, okay, ihr wollt da irgendwas wiederbeleben oder euch auf etwas beziehen, aber ihr habt überhaupt nicht verstanden, worum es da geht.
Ah, wenn ich dich so reden höre, vernehme ich für mich raus, ich glaube, wir müssen doch nochmal irgendwann über Death Proof reden, weil ich glaube, da ist auch viel Gutes drin und ich glaube, Tarantino hat es gar nicht so missverstanden. Also auch seine ganze Filmografie spricht dagegen, dass er B-Kino nicht versteht. Aber
er hat es
ich verstehe, warum du Death Proof nicht magst. Ich finde den auch nicht besonders großartig.
Nein, aber natürlich versteht er B-Kino. Aber das, was er da machen will, ist eben keine. Also andersrum, was er da versucht hat, und das ist ja das, was Eisner hier auch versucht im weiteren Sinne, etwas wiederzubeleben. Das ist was anderes. Das ist keine Referenz, es ist keine Hommage, sondern es ist halt ein, guck mal, wir bringen das ins Kino, was uns mal irgendwann begeistert hat, weil es ist so nicht mehr im Kino zu sehen. Und
ja,
dann erwarte ich tatsächlich eine etwas andere Form der Referenz. Und die bietet halt Death Proof nicht und ehrlicherweise der Hobo auch nicht. Weil dafür ist er zu over the top. Er wirkt halt, wir hatten ausschließlich in dieser ersten kurzen Szene, die mir echt ein bisschen Hoffnung gemacht hat, wirkt er halt wirklich wie so ein Exploitationer. Durch die Musik musste ich halt irgendwie spontan mal ein bisschen an sowas wie Cannibal Holocaust oder sowas denken.
Ja, ne?
Naja. Und so. Und dann was er uns aber bietet, ist eben, ehrlich, aber das ist nicht mal Videothekenkost aus den 80ern, sondern es ist eher so richtiges, also so gewolltes Trash-Kino, in dem irgendwie jede Sekunde irgendwie Zachi neu auftauchen könnte.
Optisch ist ja der Typ, der am Anfang da umgebracht wird, auch gar nicht so weit weg, muss man sagen.
Ja.
Ich kann dir gar nicht so viel hinzufügen. Ich glaube, das, was du gesagt hast, plus das Gespräch, was wir vor ein paar Jahren gemeinsam mit dem lieben Christian Steiner zu Kung Fury geführt haben, über Trash-Kino im Allgemeinen, das so zusammen, das addiert, ergebe, glaube ich, eine ganz gute Gesamtbild meinerseits, was ich von dem Film halte. Ich finde Hobo with a Shotgun ähnlich beschissen wie du. Also ich finde den richtig schlecht, muss man sagen. Ich finde auch tatsächlich relativ wenig darin, was ich jetzt für lobenswert halte und irgendwie positiv hervorheben möchte. Ja, also sagen wir mal so, ich möchte zwei der Sachen aufgreifen, die du gesagt hast, und hoffe, ich denke gerade alles. Die Musik, das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Negativkriterium, dass ich da eben sitze und denke, ach, hast du schon gehört? Genau, mir ist auch sofort Risto Ottolani ins Ohr gesprungen. Die andere Hälfte ist eben Michael Holm aus Hexen bis aufs Blut gequält. Und irgendwie das so zusammen ergibt, dann habt ihr das Opening-Theme von Hobo. Und denke mir, ja gut, hast du schon gehört, ist alles zusammengeklaut, wie offenbar der Rest des Films auch. Die Art von Film ist das. Na gut, ich lasse mich drauf ein. Wie gesagt, das ist nicht schlimm. Reanimator beginnt auch mit einem fast 1:1 von Bernard Herrmann geklauten Opening-Track. Und es ist trotzdem ein guter Film, weil er eben Sachen macht, die unkonventionell sind und eigene Ideen entwickelt später. Und dann finde ich es auch gar nicht so schlimm, wenn man hier und da ein bisschen klaut. Machen andere Filmmacher auch, ist gut. Aber dann stelle ich eben nach 5 bis 10 bis 15 Minuten fest, der Film hat überhaupt nicht einen Funken Kreativität in sich. Es ist alles geklaut. Und noch dazu, ja, versumpft er eben auch in so einer ästhetischen Hässlichkeit, die ich eben auch am Anfang nicht so erwartet hatte. Wie gesagt, du hast es wunderbar beschrieben, die Szene im Güterzug zu Beginn sind durchaus schön, das in Verbindung mit dem gar nicht so schlechten Score, der Skyline dieser Stadt, die wir da sehen, Hopetown, und das ist alles ganz in Ordnung, so ein paar Raimi-eske Kamerafahrten zu Beginn noch, ist alles ganz verrückt, aber ich glaube, in dem Moment, in dem eben diesem Typen der Kopf abgetrennt wird, aus dem Gullideckel guckend und die nur mit einem Bikini bekleidete Frau sich dann in diese Blutdusche stellt. Ab diesem Moment wirkt eben der Film gemacht wie von 13-Jährigen für 13-Jährige. Es ist einfach nur noch so ein Abjerk, nur noch so ein Abgewichse von filmischen Referenzen und guck mal, wir können auch eine Kamera halten und guck mal, was für geile kleine Edgelords wir sind. Ja, Tabubrüche noch und nöcher, ach wie geil, weil das Drehbuch gibt nichts her, die Schauspieler sind ich meine, Rutger Hauer ist toll, der hier, Lex, the Dark Zone-Typ. gut, das ist ja witzig. Ich wäre nicht drauf gekommen, aber du hast absolut recht. Ist auch top. Also, die können verstehen zumindest ihr Handwerk. Aber der ganze Rest ist halt so Amateurkino auf dem Niveau wirklich von einem Film wie, weiß ich nicht, deutscher Amateurhorror, Violent Shit und Konsorten.
Ja.
Aber will dabei eben immer so augenzwinkernd und Meta und einfach so ein bisschen cooler sein, so von wegen, haha, wir parodieren ja nur.
Ja, tun sie aber nicht, aber, ja.
Genau, der Film hat überhaupt nicht die Intelligenz, so irgendwas zu parodieren. Er ist strunzdumm.
Ja, absolut, weil er eben auch nicht, er hat halt keine Aussage. Das ist halt das ganz, ganz große Problem. Er hat eben, die ganzen Tabubrüche, du hast natürlich völlig recht, sind eben nicht dazu da, um irgendeine Aussage über das Exploitation-Kino zum Beispiel zu machen. Oder über, keine Ahnung, gesellschaftliche Ungereimtheiten oder sonst irgendwas. Mhm. Oder eben, oder über, ich meine, ab und an redet ja Drake irgendwie von, so als wäre das halt irgendwie eine Reality-Show, also so im Prinzip wie, weiß ich, keine Ahnung, Running Man oder sowas.
Ja, ja.
Ich meine, wenn da irgendeine Form von mir Medienkritik drin wäre oder sowas, dann könnten wir ja wieder nochmal anfangen, drüber zu reden. Na, aber ist es nicht. Ist es halt nur, guck mal, wir können einen, also nicht nur Köpfe abreißen und Hände absägen. Nein, wir können auch einen ganzen Schulbus abfackeln.
Ja.
Okay, warum? Ich meine, was treibt euch hier an? Das ist einfach eine interessante Frage. Und ich glaube, nischt.
Gar nichts, ja. Mich hat doch dieser scheiß Opportunismus richtig angekotzt des Films. Und da, ehrlich gesagt, ist mir im Zweifelsfall immer noch lieber, wir gucken einen Film aus der Reagan-Ära und ist richtig schön good old-fashioned Fascho-Kino mit einer erzkonservativen Agenda. Und ich habe wenigstens das Gefühl, da steckt vielleicht ein Autor dahinter oder ein Regisseur, der irgendwie sowas hat wie eine Aussage oder eine Haltung, die er rüberbringen will. Es gibt sowas wie Gute und Böse und was ich, die Bösen sind halt die bösen Ruskis oder sonst wer. Mhm. Damit muss ich politisch nicht d'accord sein, aber ich habe zumindest irgendwie, ich sehe da was drin, was hat den Film oder die Dramaturgie motiviert und vorantreibt. Aber hier ist eben gar nichts gegeben. Es ist einfach nur so, das ist eigentlich ein Film, der alle hasst, inklusive seines Protagonisten, den Titelgebenden, den er vielleicht nicht hasst, aber zumindest auch nicht wertschätzt, den er einfach so in einer sehr unrühmlichen Szene dann am Ende umkommen lässt und davor einfach auch menschenverachtende Dinge tun lässt. Auch er hat keine Haltung. Es geht ja auch gar nicht darum zu sagen, hier, das wahre Herz der Gesellschaft schlägt bei den Obdachlosen und bei den sozial Schwächeren. Nee, auch das sind alles Arschlöcher. Alle in dem Film sind Arschlöcher. Alle. Mhm. Es gibt keine positiven Charaktere.
Ja.
Und das ist jetzt vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht, ich höre schon Menschen mit dem Vorwurf kommen, so, ja, ist vielleicht auch ein bisschen konservativ, Patrick, gedacht, das ist halt irgendwie so edgy und irgendwie will aber eben auch provozieren und kontrovers sein. Ja, aber es ist für mich stinkt es eher nach Faulheit, weil ich glaube, du brauchst schon sowas wie eine Haltung. Und wenn deine Haltung eben ist, die Menschheit ist böse und verdorben, kann man das anders inszenieren? Da macht man eben einen Film wie Catherine Breillat und es ist alles irgendwie nihilistisch und düster oder macht einen Lars von Trier-Film und gibt seinem eigenen Schaffen eine völlig andere Tonalität. Aber in der Form, wie es hier gemacht hat, wird nämlich in einer Art, naja, Troma-esker Exploitation-Film, der überhaupt total unlustig ist, funktioniert es eben nicht.
Das ist ein guter Punkt. Wenn eben diese Absurditäten, die der Hobo dann mit seiner Shotgun recht quasi in diesem kurzen anderthalb Minuten Fake-Trailer gezeigt werden, dann kann das vielleicht je nach Bierkonsum im Vorfeld vielleicht so was Ähnliches wie ein Grinsen hervorrufen.
Mhm.
Vielleicht. Bin mir nicht ganz einig. Aber hier eben in dem Film funktioniert es halt nicht mehr, weil du hast völlig recht. Ich meine, ich brauche auch ehrlicherweise keine das sind die Guten, das sind die Bösen Stories, aber eine Aussage hätte ich halt schon ganz gerne. Und hier ist die Aussage nur, guck mal, was wir euch zeigen können. Aber auch das wird eben dann wiederum nicht so inszeniert, dass es in irgendeiner Form überzeugend ist, weil der Film tut ja so, als würde er ein Genre parodieren. Oder als würde er zumindest versuchen, sich darauf zu beziehen. Und dann denke ich mir, aber du hast offenkundig noch nie einen Film aus dieser Reihe gesehen. Also wie so ein Rache-Epos oder sowas. Hm. Und, oder, keine Ahnung, ein Charles Bronson oder so. Oder wenn du sie gesehen hast, dann hast du sie nicht verstanden. Und weil es ist ja eben auch nicht mal so, als würde er irgendwas einfach nur wiedergeben. Es ist halt, also es ist ja nie, ist ja kein Spoof-Movie in dem Sinne, der nur darauf abzielt, irgendwie zu sagen, ach guck mal, die Szene kennst du da, ja. Das ist halt echt. Ich verstehe es eben auch nicht so ganz. Weil das ich glaube, was ich dem Film fast noch übler nehme als die Tatsache, dass er eben keine Meinung hat, dass er hässlich ist, dass er eben auch, na, sagen wir mal, ethisch hässlich ist. Er ist langweilig.
Ja,
er ist einfach öde, 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 öde langweilig.
Das ist echt eine Leistung, ja, für einen 85-Minuten-Film.
Ja, das fand ich halt echt erschreckend. Ich habe das erste Mal, die erste halbe Stunde, da habe ich mich auch ziemlich drauf eingelassen. Dachte mir, bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Aber klar, also ne, es ist ja, also ein Drittel ist ja erst rum, mal gucken, was passiert. So, und dann nach den nächsten 10 Minuten habe ich schon wieder auf die Uhr geguckt. Und das ging dann halt, das wurde immer schlimmer und immer schneller. Und der Film auch einfach nicht weiß, was er will. Wenn er dann anfängt, diese übernatürlichen Plague-Typen da irgendwie rauszuholen.
Ja.
Wo ich irgendwie denke, okay, wo kommen denn die jetzt her? Also meine.
Ich weiß, woher die kommen. Woher alle anderen Sachen eben auch kommen. Aus anderen Filmen, die hat der Regisseur Jason Eisner wahrscheinlich irgendwann mal gesehen hat und sein Drehbuchautor John Davis und gesagt haben, ach, die bringen wir rein. Also die Typen kommen für mich, sind für mich irgendwie aus Knight Rider, aus diesem George Romero-Film gefallen.
Ja, ja.
Genauso wie der DeLorean, den Slick fährt, aus dem anderen wohlbekannten Film ist oder irgendwie Sprüche wie Let's Fuck aus Blue Velvet kommen und
ja, ja.
J&B Molotow-Cocktails geschmissen werden, die bevorzugte Whisky-Sorte eines jeden Giallo. Das ist aber alles so, ha, hier guck mal, wir kennen unser Genre-Kino und schmeißen dann euch mal irgendwie die Bröckchen entgegen.
Aber
das Schlimme ist eben, das soll alles parodistisch sein, also referenziell Meta. Mhm. Das soll Meta-Gewichse sein und das muss aber lustig sein, das kann man auch einigermaßen lustig verkaufen. Und ich, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Rodriguez, das habe ich immer und immer wieder auch in diesem, glaube ich, in diesem Podcast klar gemacht. Ich bin sehr vorsichtig in meinen Sympathien, wie ich meine Sympathien für seine Werke verteile, aber ich glaube tatsächlich, Planet Terror kriegt das ganz gut hin,
ja.
Weil er eben weiß, was er auch dem Publikum, also uns an die Hand geben muss, um uns um ein zumindest gemäßigtes Maß, ein gewisses Maß auch an Empathie abzuringen und einfach das Gefühl auch mitschwimmen zu wollen in der Dramaturgie des Films und auch auf die Figuren einzulassen, mitfiebern, um es mal verkürzt zu sagen, zu lassen. Und da gibt mir eben Hobo with the Shotgun gar nichts. Weil es sind alles Arschlöcher und selbst der Hobo wird auch noch irgendwie ins Lächerliche gezogen mit seinem Traum vom Rasenmäher.
Mhm.
Auch so ein Gag, der überhaupt keinen Payoff hat. Weil klar denke ich da an Braindead und denke mir, okay, ja, was passiert wohl mit dem Rasenmäher?
Ja, der Payoff ist halt der, wenn Abby den quasi als Schild benutzt und ja. Da ein bisschen durch die Gegend säbeln kann. Ja.
Ja, aber das ist nicht gut.
Nein, das ist kein guter Payoff, nein, überhaupt nicht. Das reicht nicht, nein.
Und der Film will ja auch wirklich lustig sein. Ich muss sagen, das war aber der unangenehmste Moment, in dem der Film mich daran erinnert, durch eben Dialogzeilen, dass er eine Komödie sein will. Und ich mir dann jedes Mal also im Geiste an den Kopf packe und denke mir, ach stimmt ja, das ist ja sowas wie eine Komödie. Wenn eben Sprüche kommen wie Shut your mouth, Mother Teresa was a goddamn saint oder You can't save all the world's problems with a shotgun. Das ist schon, ich glaube, in einem anderen Film könnte das komisch sein, wenn man das eben so mit einer Deadpan-Delivery abliefern würde.
Ja.
Und einfach der Kontext der Szene das hergibt. Also diese Art von staubtrockenen Humor, wie es jetzt in Paul Verhoeven kann, der eben auch immer genau weiß, wann es Zeit ist, eben die Satire einen Gang zurückzuschalten und zu sagen, okay, jetzt wird's ernst. Aber Hobo with a Shotgun ist einfach immer auf 180 und hat überhaupt kein Gefühl für Tempo und Rhythmus und ach, ich weiß auch nicht, ist ein Scheißfilm. Ist echt,
ja.
Wieso sich Mühe geben?
Ja.
Der Film tut's ja auch nicht.
Absolut, also das ist, sehe ich da sehr ähnlich. Und ich finde es halt echt ein bisschen schade, also ich hatte Hoffnung tatsächlich und wir hat diese erste Einstellung da, hat sie mir auch nochmal bestätigt und dann wird sie halt aber sehr, sehr schnell wird sehr schnell enttäuscht. Beispielsweise, aber der Film hat, der führt mich auch so an der Nase rum über zumindest die erste halbe Stunde. Also wirklich, weil ich irgendwie, weil ich eben, weiß ich kann, und wenn eben der Drake halt auftaucht, dachte ich so bei mir, okay, Machete. Ja. Dann diese Bikini-Dame in der Blutfontäne, dachte ich mir ein bisschen so Repo. Genetic Opera,
ja.
Sind ja alles so Dinge, die ich eigentlich mag, ja, also die ich
nicht,
ich weiß,
nur mal kurz einwerfen.
Ja, das ist ja in Ordnung, das wissen wir aber auch, aber ich mag es ja eigentlich schon und dachte, ja, vielleicht wird das noch was, aber es wird halt eben nichts mehr, weil es eben einfach, da ist einfach nichts dahinter, also es steckt nicht mal gute Absicht dahinter.
Ja.
Na, und das ist schwierig.
Ich bin auch der Meinung, und ich glaube, das ist jetzt nicht aus einer irgendwie gerade angesagten Political Correctness geboren, so tickte ich auch schon vor 10, 20, 30 Jahren. Ich glaube auch, wenn man, egal ob es jetzt Frauen sind oder Männer, egal ob weibliche oder männliche Protagonisten, wenn man eben Figuren so erniedrigt, wie es der Film eben mit einigen seiner Protagonisten tut, muss man ihnen einfach eine Szene geben, die, weiß ich, das wieder aufwiegt, so ein bisschen Empowerment, ein bisschen einfach eine Szene, in der sich eben kathartisch quasi all das entlädt, auch was ihnen angetan wurde.
Ja.
Das finde ich zum Beispiel hier aber auch bei der Frauenfigur, ich glaube, die einzige, die wirklich eine Rolle spielt, Abby, ist das, glaube ich, nicht wirklich gegeben. Klar, die darf am Ende noch ein bisschen mit dem Rasenmäher rummetzen, aber was ihr angetan wird, ist dermaßen schrecklich.
Ja.
Also von Vergewaltigung bis irgendwie Kopf fast abgetrennt, bis irgendwie Hand zerstückelt, das ist...
Das Schlimme ist ja, was mich da so daran so stört, weil auch das unterstütze ich sofort, was du da gerade sagst. Aber ich befürchte beinahe, Jason Eisner hat gedacht, er tut das.
Ja, natürlich.
Vielleicht versteht er diesen von dir gerade sehr schön beschriebenen Mechanismus nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber zumindest denkt er, Moment mal kurz, in anderen Filmen ist das so und so. Da darf dann die gequälte Frau am Ende dann den Psychomörder irgendwie umbringen oder so. Also macht er es auch. Aber er denkt halt nicht drüber nach. Und er ist so damit beschäftigt, irgendwie die perverse Scheiße irgendwie aufzutürmen, dass er eben nicht versteht, dass dann die Katharsis halt auch entsprechend groß sein muss. Mhm. Und das ist, ja, wie gesagt, das sind halt einfach, die Beteiligten wirken halt wirklich wie dumme Jungs.
Und ich glaube, sowas kann man auch okayisch machen. Und wenn ich mich recht daran erinnere, bei allen Kritikpunkten, die ich an sowas wie Kung Fury hatte, ich glaube, er funktioniert für die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind vielleicht nicht wir, das sind Menschen, die 10, 15, 20 Jahre jünger sind.
Mhm.
Aber ich finde Kung Fury zumindest technisch gut gemacht. Und ich kann nachvollziehen, zumindest rein intellektuell, warum der für eine bestimmte Zielgruppe, die jetzt irgendwie im Teenageralter ist oder in den frühen 20ern, eben funktioniert für die Online-Generation. Und vielleicht für uns nicht, die das ganze Kino halt live miterlebt haben, irgendwie der 80er, frühen 90er Jahre, das Kung Fury parodiert. Aber der Film ist eben auch Kung Furys größte Waffe, also im Positiven ist eben auch der Humor.
Mm.
Er vergisst nie, dass es eben eine Parodie sein soll.
Mm.
Ein willentlich Trash. Und Hobo with a Shotgun tut eben wirklich zwischendurch so, als hätte er irgendwie eine Agenda und sagt dann hinter der nächsten Ecke, fuck you, es gibt keine Agenda. Um lustig zu sein, sind auch die gezeigten Gewaltexzesse viel zu gut, muss man sagen. Also
ja.
Sie sind nicht technisch herausragend in dem Sinne, dass ich, wie jetzt, weiß nicht, was war ein Film, über den wir zuletzt gesprochen haben, der sehr, sehr drastisch war, wie in Cannibal Holocaust oder in High Tension, dass ich ja wirklich da sitze und denke mir, ja, das ist so realistisch, das tut richtig weh. Aber sie tun eben schon weh. Sie tun mehr weh als etwas, was wir in Toxic Avenger oder Class of Newcom High sehen.
Ja, ja.
Und das sollten sie nicht, wenn ich die Art von Film machen will, die hier offenbar Jason Eisner machen will, nämlich so ein Pastiche-Retro- parodistischen Film, der eben emulieren will, Filme vergangener Tage, aber sie eben quasi mit dem Augenzwinkern kommentieren will.
Mm.
Weil, tut er nicht. Und, es passt nicht zusammen. Die Tonalität, ich drehe mich auch, glaube ich, mittlerweile im Kreis. Die Tonalität des Films passt einfach nicht. Die Schauspieler sind okay, Rutger Hauer ist herausragend, die Effekte sind gut, ja, technisch alles astrein. Ich wertschätze die Tatsache, dass der Film auf echtem Film gedreht wurde.
Mhm.
Das spricht für die Filmemacher, aber der ganze Rest drauf geschissen, echt.
Ja. Ich schließe mich an.
Ich würde, also richtig gute Sachen, wenn man von Hobo with the Shotgun genug hat, gibt es zum Beispiel bei alinafox.de.
Ja, das hoffe ich doch.
Und ich finde, man sollte wirklich, und ich sage das mit allem Gewicht, das ich in meiner Stimme nur so mittragen kann. Man sollte dich wirklich unterstützen und da hingehen und Comics von dir bestellen und vielleicht auch. Hörspiele gibt es nicht auf alinafox.de, oder?
Doch, eigentlich schon. Eigentlich ja.
Oh.
Es sei denn, ich habe ganz ehrlich, genauso wenig wie ich die Seite aktualisiere, aktualisiere ich den Shop. Aber ich habe
beim letzten Mal keine entdeckt.
Ja, aber also, die gibt's auf jeden Fall. Also bei Amazon kann man sie auf jeden Fall auch bestellen. Ja, es gibt 4 Hörspiele zu meiner Comic-Reihe, das ist richtig.
Und Comicwerk für Leseproben, habe ich doch gesehen. Das ist eine ganze Menge. Ich klicke mich selber immer gerne durch, weil ich lese das gerne.
Genau.
Und ihr solltet es auch.
Eigentlich müsste ich ja jetzt nochmal im Gegenzug, weil vielen lieben Dank dafür, müsste ich ja eigentlich noch die Bahnhofskino Extended Edition ankündigen, auf dem man noch viel, viel mehr hören kann, was dem Patrick und anderen lieben Gästen so durch den Kopf geht, so Filmen wie, was sehe ich hier gerade zum Beispiel, ein schwarzer Tag für den Widder, hast du jetzt gerade
besprochen, ja. Ja, ja. Mhm. Der mir auch noch bis vor kurzem unbekannt war und ein toller Giallo ist. Man entdeckt ja auch immer was Neues und dafür ist die Extended Edition da. Genau, und vieles andere. Dafür kann man uns ja auch via Patreon und Steady Geld geben und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und es ist mal wieder die Zeit des Monats, in der wir den besonders großzügigen Spenderinnen und Spendern, es sind wieder nur Spender, Danke sagen. Ich möchte aber ehrlich gesagt allen natürlich danken, die uns auch mit ganz, ganz kleinen Beträgen unterstützen, weil das wirklich eine riesige Entlastung. Aber ganz besonders großzügig waren wieder mal der André Wenzel, der Christian G., nenne ich ihn mal, der Felix Amon, Johannes Wagner, Lars Rühmann, vielen Dank, Lars Mikulic, Michael Thierse, Mirko Sanftleben, Nena Todorovic, Oliver Pöhl, Sebastian Rothe, danke an Stefan Carstens, Steffen Vollmer und Thomas Hoffmann und alle anderen, die uns ein bisschen was von ihrem
Taschengeld?
Ja, von ihrem Taschengeld abgeben. Das ist ja wirklich nur ein kleines Taschengeld. Und wie gesagt, für den Preis eines Espressos pro Monat kann man uns wirklich eine ganze Menge weiterhelfen mit dem Podcast. Und das Archiv wird jetzt auch in Kürze als Feed verfügbar sein für euren Podcatcher und nicht mal nur hier über die Cloud, was weiterhin spricht für eine Patreon- oder Steady-Mitgliedschaft.
Cool.
Dankeschön. Ich würde sagen, jetzt zu was Erbaulicherem, aber wir sprechen über Psycho 4 und
das ist nicht erbaulich?
Es ist okay. Okay, aber ich möchte mal sagen, so qualitativ reißt die Filmauswahl dieser Woche keine Bäume aus. Aber er ist sehr viel besser als Hobo with a Shotgun.
Das wollte ich doch gerade sagen. Also,
ja.
Ja, also ich tatsächlich, ich meine nicht, dass du mich gefragt hättest, aber ich quatsch trotzdem gleich mal los.
Mach mal.
Ich war ganz erstaunt, wie gut Psycho 4 ist tatsächlich. Ich hatte so ein bisschen Bammel davor. Dachte mir, ich meine, diese Turbine-Box ist super. Also muss man ganz ehrlich sagen, was da nicht für schöne Sachen drin sind.
Und die sollte es mittlerweile Geld zahlen dafür, dass wir sie in jeder Psycho-Episode erwähnen.
Ja, die sind auch wirklich toll. Genau, also ich freu mich ja, sehr stolzer Besitzer davon zu sein. Und das ist ja auch letztendlich so der ausschlaggebende Punkt, warum wir überhaupt über die Reihe reden.
Sprich für dich selbst, ich hier mit meiner Ramschboxer, ja. Alle Filme auf einer DVD.
Naja, siehst du, wenn sie draufpassen. Genau, aber es ist eben auch Psycho 4 dabei, an den ich eben keine besonders positiven Erinnerungen hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Und jetzt habe ich ihn wieder gesehen und dachte mir, ich bin erstaunt, wie gut der ist, tatsächlich.
Ja?
Ja, okay. Also ich find, ja, natürlich kein Vergleich mit dem ersten. Ein ganz anderes Tierchen als der dritte. Der zweite ist mir jetzt eigentlich auch erst durch unser Gespräch irgendwie näher gekommen. Von daher war ich ganz erschrocken darüber, was eben für diesen ja quasi Fernsehfilm sie doch tatsächlich da rausholen, einfach an Emotionalität, an Psychologisierung und eben ich habe mich halt einfach sehr, sehr über Anthony Perkins gefreut, der es eben schafft, obwohl er eigentlich nur in der Küche rumhängt, seine Figur wieder mal auf den Punkt zu bringen. Also so ähnlich wie das, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Ich habe das Gefühl, Norman Bates ist dem so ins Blut übergegangen, dass der vermutlich sofort aus dem Stegreif das hätte machen können. Und der weiß einfach ziemlich genau, wie seine Figur funktioniert und was er da tun muss. Und da war ich wirklich ganz erstaunt. Der Film hat allerdings seine Probleme, muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Aber er ist nicht so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung hatte.
das ist ja auch schon was wert.
Ja.
Also wenn ich es mit der Schulnote benennen müsste, dann würden wir uns jetzt wahrscheinlich von so Schulnote 5, wenn ich auf Hobo gucke, jetzt meinerseits so Richtung Schulnote 4+ bewegen. Also ich fand Psycho 4 in Ordnung, aber erfüllt für mich so die Minimalanforderungen dessen, was ein Psycho-Film für mich zu leisten hat. Also von allen Sachen, die ich bisher gesehen habe, das schließt eben die vier Teile der Originalreihe ein und das Remake, dann den Fernsehfilm, über den wir vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt sprechen, den habe ich noch nicht gesehen, ist das für mich der absolute Tiefpunkt der ganzen Reihe. Mhm. Mit großem Abstand. Das Original ist sowieso unantastbar. Ja, Teile 2 und 3 mag ich mochte ich immer schon ganz gerne, jetzt noch lieber, nachdem wir uns darüber unterhalten haben. Und ich mag das Remake, glaube ich, lieber als 90% der Menschheit, wenn ich auch nicht denke, es ist perfekt, aber es ist zumindest interessant. Aber Psycho 4 ist so, ist die Art von Film, den ich eigentlich auch gar nicht mag. Es ist eben eine Origin-Story. Es ist ein Prequel. Und das ist schon mal grundsätzlich einfach mit Problemen behaftet. Ich habe, weil ich wirklich neugierig war, habe ich auch mal bei Twitter heute in die Runde gefragt, sag mir mal irgendwie ein gutes Prequel oder Origin-Story-Movie aus dem Bereich Horror oder Thriller. Mhm. Und ich habe keine wirklich für mich befriedigende Antwort bekommen, mit Ausnahme des Ring-Prequels, also dieser japanischen Horrorfilmreihe, das tatsächlich mit Ring Zero oder Ring Null wirklich ganz gutes Prequel hat, das zwei, drei Jahre später erschien. Davon abgesehen habe ich selber noch, glaube ich, Prometheus in die Runde geschmissen, aber da hört es dann irgendwie auch schon so auf, so in Sachen sehenswerte
Filme. Was, Prometheus? Filme,
ja.
Ach du Scheiße, okay.
Ja. Ja, ja, ich weiß. Lass uns let's agree to disagree hier.
Ja. Okay.
Aber mir fallen eben ganz wenig gute Beispiele ein für Filme oder Filmfiguren, legendäre etablierte Filmfiguren, deren ja Lebensgeschichte ich erzählt haben will nochmal. Und Norman Bates gehört mit Sicherheit dazu. Mir ist dasselbe wieder erfahren wie bei anderen Origin Stories, zum Beispiel diesem Rob Zombie Halloween 2 Film, ja, wo man dann irgendwie Michael Myers erzählt, gezeigt wird als brutalisiertes Kind und all diese Sachen, die ich gar nicht sehen will. Und ich dachte, ach, eigentlich war er mir irgendwie so als anonymer Mann mit der Schlitzer, mit der Maske sehr viel lieber. Denke ich mir auch hier, was soll ich damit? Also was Psycho 4 ganz gut macht, ist, er psychologisiert nicht übermaßen. Ich finde es total super, dass er jetzt eben nicht sagt, okay, wir werden jetzt ganz, ganz tiefgründig und gehen dem hier irgendwie emotional, psychologisch auf den Grund. Also er ist immer noch relativ oberflächlich und er überrascht uns jetzt nicht mit unerwarteten Dingen. Aber er ist halt wirklich, ich sehe keine wirkliche Daseinsberechtigung einfach für den Film.
Okay,
das ist mein größter Kritikpunkt.
Ja, darfst du gerne haben, ich sehe es einfach mal komplett anders. Mhm. Ich sperre mich ehrlicherweise komplett gegen dieses Argument, dass Vorgeschichten, Prequels, Origin-Geschichten nicht gebraucht werden. Mhm. Ja, ich hab, das ist kein Argument, das du gebracht hast, aber es ist ein Argument, das mir zumindest beim Gucken durch den Kopf gegangen ist. Ich hab einen guten Kumpel, der häufig eben das Argument bringt, ich weiß doch schon, wie es ausgeht. Als Argument gegen ein
Prequel. Das meinte ich ja nicht.
Nee, ich weiß, dass du das nicht meinst. Ich bringe es trotzdem gerade mal an, weil es ein Argument ist, das ich gerne entkräften möchte. Weil an der Stelle denke ich halt, irgendwie der Weg ist das Ziel. Ja, natürlich weiß ich, dass die Titanic untergeht. Ja, aber das mag vielleicht nicht der Grund für den Film sein. Natürlich weiß ich, dass Norman Bates seine Mutter umbringen wird und dann die Klamotten anzieht und so. Aber darum geht es ja gar nicht. Das heißt also mit anderen Worten, die fehlende Spannung durch bekannte Plotpunkte würde ich jetzt erstmal ausschließen als Argument gegen so etwas, aber es kommt darauf an, wie es gemacht wird, beziehungsweise welchen Punkt ich tatsächlich machen möchte, welche Agenda habe ich denn tatsächlich mit einem solchen Film, einer solchen Geschichte. Zu sagen, muss ich jetzt tatsächlich eine Figur nahbarer machen, wie es zum Beispiel dein Beispiel mit dem Halloween, mit dem Michael Myers, das kann ich schon eher nachvollziehen, weil das war etwas, was, wenn ich mich recht entsinne, was wir besprochen hatten damals bei dem Remake von Nightmare on Elm Street.
Ja, ja.
Ist das jetzt wirklich notwendig, halt zu zeigen, dass der auch nur eine arme Sau ist? Also nehme ich da nicht ganz viel weg von der Figur. Das ist bei Norman Bates ein anderer Punkt, weil bei dem wissen wir von vornherein, dass er halt eine psychologisierte Figur ist, weil es steht schon im Titel des Films. Das ist, glaube ich, in der Anlage der Figur sehr, sehr viel näher dran, als halt bei Figuren wie eben Freddy oder Michael Myers. Von daher bin ich da jetzt erstmal nicht traurig. Muss ich sehen, wie die Beziehung zwischen Norman und Norma ist? Weiß ich nicht. Also ich habe leider die Bates Motel Fernsehserie bisher noch nicht gesehen, aber ich höre bisher, dass sie sehr gut sein soll. Und da machen sie das im Ganzen über 5 Staffeln. Also scheint ja durchaus was dran zu sein an dieser Dynamik, an dieser Mutter-Sohn-Dynamik, die interessant gemacht werden könnte. Das heißt also mit anderen Worten, die grundsätzliche Existenz von Psycho 4 würde ich jetzt erstmal von der Seite her nicht in Frage stellen wollen. Bleibt letztendlich für mich nur noch die Frage, wie ist es gemacht? Und da gibt es auf jeden Fall Probleme, die der Film hat. Auf jeden Fall. Alles, was mit Anthony Perkins ist, ist, wie ich finde, ziemlich gut. Weil tatsächlich ist der Film schafft, obwohl eben Norman Bates halt aus seinem angestammten Umfeld ist, rausgenommen wird, aus der viktorianischen Villa oder eben dem Motel in eine sehr moderne Küche gesetzt, mit einem tatsächlich lebenden Vogel, im Gegensatz zu den Ausgestopften, die sonst da sind. Und alles ist halt relativ in warmen Farben, alles ist nett und überhaupt nicht bedrohlich. Und trotzdem ihn aber eben durch die Gegenüberstellung zu hier CCH Pounder in diesem verrauchten, blau eingetauchten Raum im Radio Aufnahmeraum wird halt trotzdem eine Bedrohlichkeit reingebracht und eine Atmosphäre, die, wenn schon nicht wirklich gruselig, aber doch für mich zumindest interessant genug, um zu wissen, wo geht dieses Gespräch hin. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Die Rückblenden-Sache, ich weiß, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ging mir die furchtbar auf den Keks. Ich dachte mir, ich will einfach niemand anders als Anthony Perkins als Norman Bates sehen. Was interessiert mich der Junge da? Das ist der aus E.T., oder?
Ja, das ist Elliot aus E.T.
Ja. Muss ich doch alles gar nicht haben. Das sah ich jetzt etwas anders. Ich würde es gerne nachher ein bisschen genauer erläutern. Ich finde es tatsächlich etwas schade, dass die Pointe, warum wird das alles erzählt, warum kriegen wir diese Rückblenden, dass die nirgendwo wirklich hinführt, wo es sinnvoll ist, dass es eigentlich nie eine richtige Aufklärung gibt mit der Talkshow-Moderatorin, dass der Film so in den letzten 20 Minuten versucht, auf einmal doch noch ein Action-Horror-Film zu werden. So, ich finde, der braucht das gar nicht. Also, das sind so, nochmal, der Film hat echte Probleme. Aber ich finde ihn tatsächlich besser, als ich gedacht hatte.
Ja, ich glaube, das Finale krankt so ein bisschen einfach an den beschränkten Mitteln, die sie offenbar so produktionsseitig zur Verfügung hatten, auch an dem relativ hohen Alter von Perkins, der eben auch gesundheitlich 1990 oder 89, als der Film gedreht wurde, schon sehr angeschlagen war. Also darunter leidet einfach so ein bisschen das ganze Ding für mich, also Production Value-seitig, dass ich eben oft das Gefühl habe, wir sehen hier eben, was es eben auch ist, keinen echten Kinofilm, sondern wir sehen eben eine Fernsehproduktion, offenbar solide budgetierte Fernsehproduktion, ist ja auch gut besetzt, das ist jetzt alles, sind ja alles keine No-Names, also Olivia Hussey, CCH Pounder, Henry Thomas, das sind ja alles keine Leute, die für 3,50 Euro arbeiten. Auch hier drehbuchseitig Joseph Zeffado, der Skriptautor des Originals, hat das Drehbuch geschrieben.
Dr. Hayward aus Twin Peaks.
Ja, richtig.
Der Vater von Mark Frost, wie ist er noch gleich? Ja. Auch Frost, aber
Warren
Frost, genau.
Und John Landis mit einem kleinen Cameo hier als, glaube ich, Producer
im
Aufnahmestudio. Also das ist schon so, das hat der Film schon auf der Habenseite. Mick Garris als Regisseur ist für mich eher so ein Hit-or-Miss-Ding. Er ist eben hauptsächlich bekannt für seine ganzen Stephen King-Verfilmungen, TV-Verfilmungen, der TV-Shining-Film, The Stand, Sleepwalkers und so weiter. Er macht halt so sein Ding. Er ist ein okayischer Handwerker. Ich glaube, fehlt einfach so ein bisschen der Wahnsinn und auch die Qualität, ich möchte die Inhaltsangabe kurz vorlesen, bevor ich hier weitermache. Die ist auch ganz kurz entliehen aus Die Angst sitzt neben dir von Frank Trebbin. Zitiert den Last Boy Scout. In einem Radiosender läuft eine Talkshow, in der über Muttermord gesprochen wird. Norman Bates als geheilt entlassen und nunmehr verheiratet. Hört die Sendung und ruft dort an. In mehreren Telefongesprächen, die alle über den Äther gehen, erklärt Norman, warum er zum mehrfachen Mörder geworden ist und warum er wieder töten muss. Das nächste Opfer, seine Frau. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. So. Ich glaube, was die, benennt das die Inhaltsangabe? Wir sehen eben quasi diese Telefongespräche, die er mit CCH Pounder führt, der Radiomoderatorin, quasi visualisiert in Rückblendenform, wo eben Henry Thomas den jungen Norman spielt und Olivia Hussey eben seine Mutter. Ich habe gesagt, das braucht kein Mensch. Aber wenn ich es genau nehme, braucht auch Sequel das erste und das zweite Sequel, also Psycho 2 und 3, kein Mensch. Weil wir im Grunde nicht wirklich substanziell Neues erfahren über Norman. Also nichts negiert das, was wir im Original Psycho-Film gesehen haben. In einem Maße, in dem ich sage so, der Film begeht in gewissem Maße Verrat an seiner eigenen Figur. Auch wenn der dritte Tendenzen dahingehend hat. Ich glaube, darüber haben wir auch gesprochen.
Ja.
Also einfach so Sachen, die auch vielleicht auch Perkins persönlich umtrieben. So sein eigener Blick auf Norman Bates, mit dem ich jetzt nicht unbedingt einhergehe. Aber sei es drum, es sei ihm gestattet. Der vierte macht das so ein bisschen. Also für mich geht es jetzt wirklich schon so mehr in die Richtung Norman Bates, der Anti-Held, der auch aus dem Film ja auch herausschreitet als geläutert. Nach diesem actionreichen Finale. Und das gefällt mir einfach eben nicht mehr so.
Mm.
Ich weiß nicht, was ich dem zu entgegenzusetzen habe, was du gerade eben gesagt hast, über den grundsätzlichen Sinn oder Unsinn von Prequels oder Origin Stories. Eigentlich nichts, weil ich bin völlig deiner Meinung. Sowas kann gut gemacht sein. Und mir fällt sicher außerhalb des Horrorfilm-Genres ein Dutzend gute Beispiele ein für gelungene Origin Stories. Das muss nicht unspannend sein. Und ich finde es auch grundsätzlich zu argumentieren, man wisse doch, wie die Geschichte ausgeht, auch hanebüchen. Ich glaube, um bei dem Titanic-Beispiel zu bleiben, ich glaube, ein Prequel zu Titanic würde ich gerne sehen, wenn es um die Konstruktion und den Bau des Schiffs ginge. Mhm. Ein Prequel zu Titanic möchte ich nicht sehen, wenn es darum geht, wie Jack in Irland aufwächst, als armer Bauernjunge oder so, auf den Straßen von Dublin. Das ist der Punkt. Also man kann es eben gut oder schlecht machen.
Ja.
Und Psycho 4 schlägt eben für mich so eine Richtung ein, die ist erstmal relativ neutral. Ich finde, das Drehbuch ist auch einigermaßen kompetent. Ich finde die ganzen Rückblenden-Szenen nicht uninteressant, abgesehen davon, dass wir eben auch vieles schon wissen, einfach durch Dialogszenen aus den drei vorhergegangenen Filmen. Mhm. Ich glaube, mir gefällt die Umsetzung einfach zum Teil nicht so besonders gut. Also, wenn du jemanden hast wie Perkins, der eben vor Charisma fast platzt, als erwachsener Norman Bates, ist es schwierig, mit Henry Thomas warm zu werden. Ja. Oder ging es dir da besser?
Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ist ja genau das, was ich sagte. Also, ich fand ihn jetzt tatsächlich ein bisschen besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Wie gesagt, es hat, glaube ich, ganz viel anekdotisch, was ich dazu so beizusteuern habe. Aber ich habe halt, ich hatte jetzt hier so das Gefühl, er hat eine relativ undankbare Aufgabe. Gerade weil eben Perkins diese Rolle einfach so ausfüllt, dass er eigentlich niemanden wirklich. Ich glaube, wir werden darüber vielleicht nochmal reden, wenn wir dann über das Gus Van Sant Remake reden. Aber eben über das Grab hinaus lässt er eigentlich nicht zu, dass jemand anders Norman Bates ist. Und da bin ich immer sehr gespannt. Irgendwann werde ich mir mal die Serie angucken. Und das heißt also, dass Henry Thomas da eben wirklich ganz, ganz schweren Stand hat, dem ich ihn ehrlicherweise auch nicht gönnen würde. Und er macht's Beste draus, muss man auch ganz ehrlich sagen. Er versucht halt wirklich so gut wie irgend möglich, also im Prinzip Anthony Perkins ein bisschen zu channeln, zeitweilig, dann versucht er ein bisschen was Eigenes zu machen und sagen wir so diese Unsicherheit und die sexuelle Unterdrückung halt rauszuarbeiten.
Ja.
Ich glaube, wenn er versucht, was Eigenes draus zu machen, dann funktioniert's auch besser. Olivia Hussey ist tatsächlich relativ gut als Norma, außer an den Stellen, wo sie dann irgendwie Sätze raushaut, die sehr einstudiert wirken, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kippt halt die Sache wieder komplett wie zur Seite weg, wenn eben Henry Thomas versucht, gegen Anthony Perkins anzuspielen und Olivia Hussey irgendwie nur das Drehbuch vorliest. Es gibt so ein paar Szenen, die dann irgendwie dachte, das knirschte gerade so ein bisschen im Gebälk. Aber andererseits, die beiden zusammen funktionieren dann wiederum sehr, sehr gut. Also diese teilweise auch durchaus etwas absurden oder übers Knie gebrochenen, sexuell aufgeladenen Szenen, die halt prinzipiell peinlich sein könnten, machen die beiden dann wieder sehr, sehr gut. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, okay, der Film muss jetzt einfach in der kurzen Zeit, die er läuft, so ein bisschen Abkürzungen nehmen, um mir das Verhältnis der beiden nahe zu bringen. Und er kann es halt nicht so deutlich machen, weil es ein Showtime-Film. Anfang der 90er und trotzdem kommt da halt ganz viel bei rüber. Also allein diese Kitzel-Szene oder so eine Sachen, wo ich dachte, das ist für die Zeit auch sehr gewagt und dass sie das so deutlich machen, hätte ich jetzt nur an der Stelle wieder nicht gedacht. Ja, aber für jedes eingegossene Glas Iced Tea gibt es eben auch die Szene mit dem Kleid im Schrank. Und ich dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen heavy-handed. Das ist, oder ham-fisted wäre vielleicht das richtige Wort. Mhm. Aber ich finde, der Film macht halt sehr viel, sehr gut in der kurzen Zeit mit dem Budget, das er zur Verfügung hat. Teilweise weiß er, glaube ich, nicht so genau, was er will, weil ich habe immer so das Gefühl, dass der Film hat seine Aufgabe ist es, die Vorgeschichte zu erzählen, aber sein Interesse liegt bei dem Telefonat vom älteren Norman.
Ja.
Und das ist einer von diesen Problemen, die ich dann eben dabei erkenne.
Ich hänge mich gerade so ein bisschen, glaube ich, über Gebühr auf an dem Wort Problem, weil ich glaube, ich habe gar kein wirklich ernstzunehmendes Problem mit dem Film. Ich finde den einfach so ein bisschen schwach auf der Brust. Aber es ist auch genau das, was ich erwartet habe. Also es ist ziemlich genau, hat der Film, ungleich jetzt zu Hobo with a Shotgun, der mich schon enttäuscht hat, meine Erwartung erfüllt. Meine Erinnerung war nämlich an Psycho 4. Er ist ein bisschen unspektakulär und brav. Du hast recht, der geht zwar da mal so über so eine, in so eine, außerhalb, bewegt er sich außerhalb einer Comfortzone, eben wenn Norman mit Norma im Bett liegt und er offenbar eine Erektion kriegt und sie dann irgendwie sowas, einen kecken Spruch ablässt wie, dir geht's wohl gut oder sowas in der Art. Und danach findet sie eben so sein Dessous-Schmuddelkatalog, also dieses kleine Dessous-Heftchen oder so. Alles ganz brav. Das sind schon sehr gelungene Szenen. Das sind natürlich auch Momente, von denen ich mir sagte, ja, genau sowas möchte ich auch in einem Prequel sehen, weil er mir eben doch Momente zeigt, die ich so in dieser Intensität bisher nicht so erfahren durfte, ja, aus erster Hand oder so unmittelbar erfahren durfte. Also wenn ich Schauspieler sehen, die diese Sachen spielen. Also aus Erzählung von Norman kennen wir das ja bereits aus den Vorgängerteilen. Aber dann wiederum, ja, ist der Film eben doch immer noch so sehr seinem Status auch als Sequel Nummer 3 verpflichtet. Also er muss all diese Standards bringen, er muss den bester Freund eines Jungen seine Mutterspruch bringen. Es gibt einen Treppensturz, es gibt Norman im Kleid, es gibt das Loch in der Wand, es gibt also all so die Standards, die eben auch mittlerweile sich die Psycho-Reihe angeeignet hat. Und in diesem Moment ist der Film dann eben auch qualitativ kein Deut besser als jedes andere vielteilige Horror-Franchise. Und das stimmt mich eben so ein bisschen traurig, weil der Film eben schon inhaltlich auch rein intellektuell wie psychologisch einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, besser ist oder an sich selber höhere Ansprüche stellt als jetzt sowas wie Freitag der 13. Oder irgendwie Leprechaun 5 oder sowas. Also schon einfach ein Film ist, wie es der Titel schon sagt, über Psychologie, über Psychosen, über emotionale, psychologische Abgründe. Und dann finde ich es eben immer schade, durch eben immer die gleichen Kniffe daran erinnert zu werden, Messerstechen in Brustszene, dass wir eben auch hier doch wieder nur so ein Slasher-Film-Sequel vor uns haben. Weil ich finde es ehrlich gesagt, also auch die Gespräche ganz spannend. Ich finde immer in dem Moment, wo wir halt zu CCH Pounder und Anthony Perkins am Telefon schneiden, in so einer schönen Designer-Küche, denke ich mir, ja, eigentlich ähnlich wie vielleicht in Oliver Stones Talk Radio oder so, hätte ich es nicht schade gefunden, den beiden, wenn es dynamisch inszeniert wäre, wie jetzt in dem Oliver Stone Film, denen einfach 90 oder 100 Minuten zuzuhören.
Ja, an den musste ich auch öfter mal denken. Ich meine, das liegt vielleicht auch nah. Ja.
Und da ist ehrlich gesagt auch Mick Garris als Regisseur viel besser. Ich mag auch die ganzen Close-Ups da von Perkins und Pounder in den entscheidenden Szenen. Insbesondere da, wenn der Ganze an ihren Mund geht und sie irgendwie Norman Bates Namen schreit. Das ist, da ist der Film eben auch ästhetisch sehr, sehr toll, während ich das Gefühl habe, dass er in den anderen Szenen eben oft auch abflacht. Aber was weiß ich schon.
Nee, finde ich aber sehr, sehr, sehr gut beobachtet. Also das ist stimmt schon. Ich weiß nicht, ob das halt vielleicht daran liegt, dass, ich meine, ja, diese Referenzen, vielleicht brauchte man die damals, weil eben die Filme nicht dauerhaft verfügbar waren und ja schon durchaus ein bisschen Zeit dazwischen war. Also wir hatten ja ganz kurz mal über die Wiederholung der Duschszene am Anfang von Psycho 2 gesprochen. Also ob das einfach vielleicht nicht nur so eine ikonografische, filmgeschichtliche Szene ist, sondern eben einfach auch notwendig war, weil man hat sie 22 Jahre nicht gesehen. So grob geschätzt zumindest. Vielleicht ist das eben bei den Sequels noch ähnlich. Ich bin mir nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ich meine, ich hab den vierten auf Video gesehen. Ich hatte mir den ausgeliehen. Die anderen beiden habe ich im Fernsehen gesehen. Weiß auch relativ genau, der zweite lief auf ich glaube, ARD oder ZDF und der dritte, den hatte ich, glaube ich, mal bei RTL gesehen. Den vierten habe ich mir explizit ausgeliehen. Etwa zur ähnlichen Zeit, aber wir rein rechnerisch lagen da ja durchaus irgendwie 4 Jahre dazwischen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Referenzen nicht eben auch darauf zurückzuführen sind. Und es sind natürlich einfach, ja, vermutlich sind es einfach so die Sachen, von denen sie glauben, dass man sie erwartet im Film. Aber ich verstehe dich da durchaus. Wobei ich irgendwie hier tatsächlich ganz drollig finde, dass eben die Referenz an die Duschszene halt ist, dass er sich beim Tomatenschneiden den Finger säbelt und dann in seiner Designerküche das abwäscht. Oder dass eben der Vogel, der auftaucht, eben nicht ausgestopft ist, sondern munter in seinem Käfig hüpft. Und so eine Sache. Also ich finde, die Referenzen hier sind nicht ganz so dämlich, ja. oder unnötig. Oder zumindest kamen sie mir so nicht vor. Ach,
wenn der Film so ein bisschen damit spielt und eben so bekannte Motive variiert, wie zum Beispiel, dass eine Leiche oder eine nicht ganz tote Leiche eben entsorgt wird, wieder in diesem Teich und eben im Kofferraum sich da befindet, aber eben diesmal nicht tot, sondern eben ja noch sehr wohl am Leben und eben dann dort ersäuft, dann finde ich es auch durchaus spannend, einfach wie der Film einfach mit bekannten Motiven spielt und einfach doch mal vielleicht auch einen Schritt weiter geht in der Art und Weise, wie man es vielleicht auch ja offensichtlich auch 1960 zum Entstehungszeitraum von des Originalfilms Psycho einfach nicht hätte bringen können, einfach einen lebendigen Menschen quasi so im Wasser ein feuchtes Grab bereiten.
Ja.
Aber manchmal gefällt er sich mir eben zu sehr dann doch in seinem Rückbezug auf die klassischen Tropen von Slasher-Filmen. Eben auch das ganze actionreiche Finale und das passt für mich nicht so. Und es ist eben auch, ich hab extrem darauf geachtet, muss ich leider zugeben, ich war jetzt ein bisschen nitpickerig, glaube ich, da unterwegs, wie sich da Anthony Perkins schlägt, weil ich eben wusste, auch um seinen gesundheitlich schlechten Zustand zu der damaligen Zeit.
Ja.
Und man hat eben schon das Gefühl, es ist sehr, sehr viel einfach durch Doubles gelöst, durch Schnitte auf. Es gibt zum Beispiel auch ein Telefonat, was der Film nicht zeigt, sondern eben einfach so nachträglich eingesprochen wird und dann eben so als Voice-Over gelegt wird über die Fahrt hier von Connie, heißt sie, glaube ich, ne, über die nasse Straße.
Ja.
Und eben das Gefühl hat, ja, die Schauspieler waren nie in einem Raum, um dieses Telefonat oder dieses Gespräch zu führen.
Ja, ja.
Vielleicht nur nicht mehr im selben Aufnahmestudio.
Mhm.
Und Perkins darf nur erschrocken die Kamera gucken und dann kracht eben das ganze Haus über ihm zusammen. Man sieht ihn für 3 Minuten nicht, weil, ja, er es offenbar einfach körperlich vielleicht auch nicht mehr leisten konnte.
Ja,
aber ja, ich wünsche mir einfach, sie hätten sich's gespart. Das ist so.
Ja, ich sehe es da, ein bisschen anders. Ich habe eher ein leichtes Problem, gerade, sag mal, in dem anderen Punkt, den du da gesagt hast, also dass sie sich ja zwischendurch dann wieder daran erinnern, ups, wir wollten ja doch eigentlich ein Slasher-Sequel sein, weil sie sich eben so, ansonsten so viel Mühe geben, das praktisch die ganze Thematik und die Figurenzeichnung halt einfach auf ein anderes Niveau zu bringen oder zumindest auf ein Niveau zurückzubringen oder irgendwas. Also ich habe schon das Gefühl, dass eben der Drehbuchautor so ein, also wir hatten ja über den Psychologen gesprochen im ersten Film. Also eine Szene, die kein Mensch braucht, eine Figur, die unnötig ist wie ein Kropf. Aber sich ausgerechnet diese Figur zu nehmen und den dann im Prinzip zu einem der drei Hauptfiguren zu machen in der Präsenz, weil das ist ja das, was Warren Frost halt sein soll, finde ich eine interessante Herangehensweise. Also weil er lässt ihn ja gar, also er lässt ihn ja im Prinzip gar nichts erklären. Also der Erklärbär ist halt unnötig. Mhm. Und er kriegt das eben auch so um die Ohren halt im vierten Teil. Das finde ich, ist eine sehr interessante Herangehensweise. Ich habe schon das Gefühl, dass da halt eine Menge Gedanke halt da reingeflossen ist. Und dann halt in den letzten 10, 20 Minuten so eine komische Action-Sequenz da reinzubringen, finde ich eben auch schwierig, weil sie nicht funktioniert. Ich möchte mal so sagen, dass Norman dann, sagen wir mal, die Geister seiner Toten da sieht,
ja,
finde ich halt schon eine schwierige Lösung. Also seltsam, dass er ausschließlich die sieht, die er halt in dem Film nur ausgerechnet besprochen hat, finde ich auch komisch, wo ich mir denke, wie, ja, also klar, dass das seine Mutter vielleicht sieht, kann ich verstehen, und dann sein, hier Chad, sein Stiefvater da, alles schön und gut, aber warum er nun auch die, warum sieht er nicht Marion Crane? Ja, beispielsweise. Ja. Scheint ja doch ein, sagen wir mal, ein einschneidendes Erlebnis mit der gewesen zu sein. Ja, naja, weil der Film das irgendwie offenkundig nicht leisten kann. Der hat ja nur die anderen drei Schauspieler. Und ja. warum die dann auch noch so billig aussehen müssen, mit so ein bisschen blasser Schminke und ein halbes Messer aus der Brust tragend, finde ich dann eben auch schade, weil da tut sich der Film dann keinen Gefallen, wenn er Gefahr läuft, die emotionale Bandbreite all dessen, was Norman gerade Fran Ambrose, also der Radiomoderatorin, erzählt hat, was ihn dazu führt, seine Frau potenziell umbringen zu müssen, zu wollen, wird halt irgendwie so ein bisschen negiert dadurch, dass dieses Ende so B-movig halt aussieht.
Ja, ich finde das gut, was du gerade erwähnst mit den Opfern, weil es ist mir tatsächlich so gar nicht bewusst geworden, aber ich dachte schon, irgendwas stank da für mich nach, das fühlt sich falsch an, und ich glaube, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Tatsache, dass wir eben keines der Opfer sehen, die ihm mutmaßlich sehr viel mehr bedeuteten, wie eben Marion Crane, wie eben seine eigene Mutter, die ja auch am Ende des zweiten Teils umbringt, ist schon reichlich merkwürdig, dass er irgendwie ungefähr so in den letzten Momenten seines Daseins als psychopathischer Serienmörder eben nur genau die drei Figuren sieht, die ihm auch im Laufe dieses Films begegnen, ist schon reichlich merkwürdig. Insofern ist für mich auch kein echtes Sequel. Wozu muss man auch sagen, Horrorfilm-Franchises oder Reihen grundsätzlich neigen, dass einfach gerne auch mal vergessen wird, womit die Reihe begonnen hat und sich eigentlich das Sequel nur höchstens unmittelbar auf den vorherigen Teil bezieht. Psycho 4 macht es ja ein bisschen anders. Psycho 4 bezieht sich eigentlich auf gar nicht so richtig, bis auf das Original, was jetzt nicht unspannend ist. Ich meine, das tun ja auch andere Filme. Jetzt gab es letztes Jahr dieses Halloween-Reboot wieder von Blumhouse mit Jamie Lee Curtis, die auch gesagt haben, wir ignorieren mal alle Sequels von 3 bis Teil 11 und fangen einfach wieder so nach Teil 2 an. Was ich finde, durchaus ein nachvollziehbarer Ansatz ist. Aber ja, dann hätte ich mir eben doch gewünscht, dass sie vielleicht noch die Kohle gehabt hätten für so ein bisschen Stock-Footage von Vivien Leigh oder Janet Leigh, Entschuldigung, oder von Arbogast oder so. Einfach um uns auch so mal so ein bisschen an die Highlights der Reihe auch zu erinnern. So wirkt es einfach als Finale einer wirklich guten Filmreihe, muss man sagen, weil so was so Horrorfilm-Franchise und überhaupt Filmreihen betrifft, ist, finde ich, auch Psycho 4 auf jeden Fall so im oberen Drittel qualitativ angesiedelt. Da gibt es viel, viel Schlechteres. Also Filme, die eigentlich schon nach Teil 2 oder 3 keinen Spaß mehr machen.
Ja.
Siehe Der Weiße Hai, siehe fast alles andere. Das ist als großes Finale leider so ein bisschen enttäuschend. Aber ja, wie gesagt, es ist eben ein Fernsehfilm, der an, ich glaube, 18 Drehtagen gedreht wurde. Das ist eben weit davon entfernt, eine Kinoproduktion zu sein. Für die man eben Monate mehr Zeit hat, auch in der Post-Production und ja.
Ja, also ich hatte gelesen, dass Stefano wohl ganz gezielt, also er war wohl überhaupt nicht begeistert von der Slasher, sag doch mal, von der Ausrichtung, danke,
ja.
Diese Filme halt genommen haben, und deswegen hat er halt gesagt, nö, ich beziehe mich da jetzt einfach mal nicht drauf. Ohne die Sachen aber einfach direkt zu halt wegzubügeln. Er redet einfach nur nicht davon. Und das finde ich, das ist auch durchaus eine Herangehensweise, die okay ist. Zumal Emma Spool aus dem zweiten Film, wie wir aus dem dritten Film wissen, gar nicht wirklich die Mutter ist, sondern die Schwester von Norma, die sich das auch nur eingebildet hat, weil sie eben auch eine Klatsche hatte. Es wirkt tatsächlich so, als hätten sie eigentlich noch was danach vor. Also auf der einen Seite lassen sie natürlich Norman triumphieren, aber das haben sie schon zweimal gemacht. Und dass sie dann am Ende dann irgendwie das ist auch eine komische, tonale schwierige Sache ist, dass dann der Schaukelstuhl der Mutter wackelt und man das Baby da schreien hört. Passt eigentlich nicht zu dem Film, so wie wir ihn vorher gesehen haben. Aber irgendwie wirkt es halt schon so, als würden sie halt ungern das Thema sein lassen. Obwohl sie vermutlich gewusst haben, dass sie mit Norman nichts mehr machen können, wollten sie vielleicht dann, keine Ahnung, Son of Psycho oder sowas dann machen.
Ja, ach, die Mama-Mumie sieht dafür sehr gut aus, muss ich sagen.
Oh, ja.
Also ich habe ein bisschen hier über die mangelhaften Production Values geschimpft. Dahingehend ist es relativ gut, was so Make-up-Effekte betrifft. Man sieht auch so ein bisschen nackte Haut, das ist jetzt nicht besonders bemerkenswert, aber ich habe mich gewundert bei einer Fernsehproduktion, hat mich dann doch ein bisschen überrascht, aber Showtime darf eben auch ein bisschen mehr als jetzt normalen Networks. Mhm. Es ist, ja, wie gesagt, der Film hat nicht nur Schlechtes, ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist ein wirklich schlechter Film, für mich eben einfach nur leicht enttäuschend als Abschluss dieser Reihe und ich glaube einfach, also du sagst, Henry Thomas gibt sich Mühe, für mich bleibt er eben wirklich einfach hier, zumindest als Darsteller mit dem Charisma einer Puddingbrezel in Erinnerung, das passt für mich einfach überhaupt nicht. Vor allem, wenn eben von Perkins weggeschnitten wird zu ihm und er steht dann eben da mit ausdruckslosem Gesicht und ich weiß jetzt, wir sollen eben uns soll nachvollziehbar gemacht werden, sein Werdegang vom unbefleckten Muttersöhnchen zum psychopathischen Killer und dafür ist es eben auch wahrscheinlich ein Muss, dass er relativ ja blass beginnen muss in seinem Schauspiel. Aber mir fehlte da einfach was. Ich hätte es mir dann doch gerne ein bisschen schmieriger, ein bisschen schlockiger, exploitativer gewünscht.
Ja, genau, das fand er widersprochen zu haben, was sie machen wollten.
Du, das verstehe ich total. Aber ich bin eben auch öfter schon in unserer über 7-jährigen Geschichte mit dem Argument um die Ecke gekommen, der Autor wollte das so.
Ja, ja,
und dann hast du auch ab und zu gesagt, ja, wenn es dir nicht passte, so, das zählt aber nicht.
Das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch. Aber
wenn ich ankam mit meiner, hey, das ist aber werkgetreu.
Ja. Du hast ja recht. Ich sehe es halt ein bisschen anders. Ja, natürlich, der Film ist weit davon entfernt, die Qualität der anderen drei Filme zu erreichen. Sehe ich ja auch. Ich möchte halt nur nochmal betonen, dass ich ihn halt um wirklich klasse langweiliger und uninspirierter in Erinnerung hatte, als jetzt die neuere Sichtung nahegelegt hat.
Letzter Einwurf vielleicht noch, bevor ich dann wirklich auch aufhöre zu meckern. Ich glaube, dass, wo sich bei mir auch der Mangel des Budgets nochmal wirklich schmerzhaft bemerkbar macht, ist einfach, dass es sich ja eher um Period Piece handelt, zumindest in den Rückblenden, also bei uns offensichtlich in den späten 40ern, Anfang der 50er befinden, wenn eine interne Chronologie stimmt. Aber wir sehen eben sehr, sehr wenig von der Welt da draußen. Also das, was wir sehen, ist total akkurat. Man sieht mal irgendwie einen alten Chevy und die Kostümchen sind in Ordnung und wie gesagt, so liebevolle Details wie dieser Dessous-Katalog, die sind, glaube ich, auch historisch akkurat. Aber für das Geld für eine ordentliche Straßenszene gab es dann offenbar nicht. Und ja, das ist jetzt schon wieder Meckern auf hohem Niveau, aber mir fehlt das ein bisschen.
Es stimmt schon. Es ist halt sehr auf den auf das unmittelbare Umfeld von Norman und seiner Mutter ausgerichtet. Wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich habe mich sehr gefreut, dass man tatsächlich endlich mal das Herrenhaus in einem ordentlichen Zustand sieht. Mhm. Ich meine, das ist also angepinselt und sieht halt deutlich, deutlich freundlicher aus und heller und selbst diese, was habe ich gesagt vorhin, viktorianisch, vielleicht ist auch eher Gothic oder sowas, aber jedenfalls diese Skulpturen und all das sieht halt alles nicht so abgeblättert aus und nicht ganz so scheiße und gruselig, sondern sieht halt eigentlich ehrlicherweise auch wirklich aus wie ein Haus, in dem man vielleicht sogar gerne leben wollen würde. Das hat mich halt schon sehr gefreut. Ich habe halt sowieso eine große Verbindung zu dem Haus. Ich mag das halt, ich mag diesen Stil halt wahnsinnig gerne. Ich liebe ja auch das Phantom Manor in Disneyland Paris, das sieht ja so ähnlich aus. Wunderschön. Und ich erinnere mich noch ziemlich deutlich daran, wie ich damals in den Universal Studios war und eben bei dieser Studio-Tour man halt um die Ecke fährt. Und man lässt so den weißen Hai irgendwie rechts liegen und kommt halt erstmal an das Motel aus dem Remake. Das sieht uninteressant aus. Und dann kommt man halt ein Stückchen weiter und auf dem Hügel steht dann halt das tatsächliche Bates, die Bates-Villa. Und da habe ich, glaube ich, Mini-Pli am ganzen Körper bekommen. Das war wirklich das war wunderschön.
Das ist ein persönliches Schlusswort. Lass uns damit aufhören, okay. Weil dann spare ich mir jetzt einfach weiteres Gemecker. Ist schon okay. Ist alles gut. Wir machen nächste Woche ein bisschen leichtere Kost, nachdem wir uns diese Woche ein bisschen sehr über insbesondere den Obdachlosen mit der Schrotflinte geärgert haben.
Ja, ich freu mich sehr auf die Auswahl nächster Woche. Also zumindest auf 50% der Auswahl.
Ja, klingt auch Spaß, ne? Also ich freue mich eigentlich auf beides, wobei ich jetzt gleich zweitgenannten Film konkretere Erinnerungen habe als an den ersten. Wir reden nämlich über Terry Gilliams Time Bandits.
Genau.
Hilf mir auf die Sprünge, aus welchem Jahr? 81, 82?
Mir ist wie, mir, ja, ein, ich hätte jetzt fast 83 gesagt, aber 81 klingt auch nicht schlecht. Ja, ja, auf jeden Fall, genau, eine Handmade-Produktion. George Harrison durfte auch das Titellied zu, beisteuern. Ich freue mich darauf. Ja.
Zum Zweiten sprechen wir über Peter Hyams Time Cop. Warum? Weil er auch Time im Titel trägt. Ja. Und so originell sind wir dann einfach mal. gesagt. Ja. Der letzte Jean-Claude Van Damme-Streifen ist schon wieder 2 Monate her. Da muss ein neuer raus.
Weil wir ihn so mögen, ja.
Ja, natürlich, natürlich. Wir haben ihn ja auch jahrelang links liegen lassen, etwas muss man sagen. Deswegen The Summer of JCVD ist auch im Bahnhofskino angekommen. Unterstützt Daniel unter alinafox.de, unter comicwerk.de, unter comicwerk.de lesen, unter alinafox.de kaufen und unterstützt uns auch ein bisschen bei Patreon und Steady und hört einfach nächste Woche wieder rein, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Mit besseren Filmen und guter Laune.
Das hoffe ich doch.
Bye, bye.
Also bis denn.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.